Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Dieses Mal geht's zurück zu WrestleMania 8 und wir sprechen über das Match um die WWF World Heavyweight Championship zwischen Ric Flair, begleitet von Mr. Perfect, und dem Macho Man Randy Savage. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wie schon beim Wochenend-Podcast, der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Ja, wir sprechen über einen der Co-Main Events von WrestleMania 8, einer, ich würde sagen, sehr durchwachsenen Card im Grunde, aber denkwürdig für uns auf jeden Fall.
Ja, da hängen ganz viele Erinnerungen an diesen Event irgendwo, ne? Also, weil wir haben es auch im Wochenend-Podcast, schneiden wir das ganz kurz an, nämlich WrestleMania 8 lief ja damals, ich glaube, auf Tele 5 und live, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder?
Genau, live auf Tele 5 damals. Das war was ganz Besonderes, die erste Wrestling-Veranstaltung, die jemals live in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und wir haben es damals, also ich habe es damals live gesehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, was das für ein Gefühl war. Auch, es war total spannend und auch so eine große WrestleMania. Da waren ja auch richtig viele Zuschauer. Das war ja der Hoosier Dome, ist ein großes Stadion. Da waren über 60.000 Leute.
Ja, eben, das war ich glaube, du hast es in einem anderen Podcast schon mal angesprochen, ne? Damals, also gerade zu Anfang der 90er, da war das ja so extrem weit weg alles, ne? Und dass man jetzt quasi zeitgleich mit den Leuten in der Halle und mit den Amerikanern, die das natürlich sonst zuerst bekommen, dass man das sich in Deutschland zeitgleich anschauen konnte, das war ein unglaubliches Erlebnis, ne? Und damals war man ja auch wirklich so komplett in dieser 90er-Jahre-Wrestling-Bubble drin. Also wir sind jetzt hier im Jahr 92, also da war ja alles riesig groß. Du hattest einen Hulk Hogan, du hattest noch einen Ultimate Warrior, der dann zurückgekommen ist, Ric Flair, Macho Man, um die es nicht alle heißen, Undertaker damals ganz frisch nach seinem Babyface-Turn gegen Jake Roberts. Du hast gerade gesagt, du kannst dich genau daran erinnern. Bei mir ist es genauso, weil ich hatte damals auch einen Freund bei mir eingeladen. Ich war damals ja auch so 11, 12, 13 so um den Dreh. Und wir haben da auch so ein meine Eltern haben uns quasi erlaubt, dass wir so lange wach bleiben dürfen. Und dann haben wir uns mit lauter Chips und ich glaube im Vorfeld gab es irgendwie Pommes und Würstchen oder Bratwurst oder sonst irgendwas, haben wir uns davor gehockt und das war ein Riesenerlebnis. War das bei dir genauso?
Ja, absolut. Das ist auch schon verrückt, dass man das noch so genau weiß. Also ich war da auch bei einem Freund zu Hause, wir haben das bei dem zu Hause geschaut und waren echt total gehypt. Das kann man sich irgendwie so gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage ist es ja ganz normal, dass du Wrestling-Veranstaltungen live schauen kannst. Selbst Raw und Smackdown kannst du ja live verfolgen. Aber damals war das einfach was ganz, ganz Besonderes. Es gab Pay-Per-Views in Deutschland so in dem Sinne noch gar nicht. Es war einfach ganz normal, wurde es live auf Tele 5 übertragen. Und das war die Hochphase des Wrestlings, Wrestling-Booms damals. Das war einfach fantastisch. Und danach ging es ja auch nochmal richtig ab in Deutschland. Wrestling wurde durch, auch mit so einer Veranstaltung, weil es live ausgestrahlt wurde, glaube ich, noch mal größer. Und fantastisch, fantastische Erinnerung. Das war auch ungewohnt, dass es am Anfang noch so hell war im Stadion, ja, als man es dann gesehen hat. Das kannte man in Deutschland so auch gar nicht. Es war einfach fantastisch. Also ich hatte da die ganze Zeit Gänsehaut, auch wenn es so Matches waren, die letzten Endes jetzt gar nicht so geil waren, einige davon. Also gerade das Eight-Man-Tag-Team-Match oder so unwichtige Sachen wie Tatanka gegen Rick Martel fand man ja auch auf der Card irgendwie, die jetzt nicht beide Matches nicht so eine große Story hatten vorher. Also, aber trotz allem war man gefesselt an dem Abend.
Ja, oder selbst sowas wie Owen Hart gegen Skinner, was man bis heute noch auswendig kann irgendwie, weil es natürlich so schön kurz ist, aber man kann sich trotzdem noch daran erinnern. Weißt du noch, wie du dich nach dem Event gefühlt hast? Du hast gerade gesagt, du hast schon während des Events eigentlich nonstop Gänsehaut gehabt. Wie war dein Verhältnis zum Wrestling danach?
Ja, ganz am Ende kam es ja zurück, ja, des Ultimate Warriors, wenn du das jetzt gerade meinst. Das war fantastisch. Also mein Freund, bei dem ich das geschaut habe, der war ja ein großer Warrior-Fan und man wusste ja, der Warrior ist zurzeit nicht mehr da. Und plötzlich kam er aber wieder zurück und das war einfach geil. Er sah gut, er sah ein bisschen anders aus. Nicht mehr ganz so muskulös, ein schrecklicher Haarschnitt, aber er war halt auf jeden Fall zurück und das war schon geil. Und ein Sid Justice, den ich ja zu dem Zeitpunkt schon gefeiert hatte, den fand ich ja großartig, musste auch keine Pinfall-Niederlage einstecken gegen Hogan. ich wusste ja auch nicht, dass das Ende vielleicht ein bisschen anders gedacht war, als da passiert ist. Also eigentlich sollte Papa Shango am Ende eingreifen, der ein bisschen zu spät kam. Und da gab es ein bisschen Durcheinander am Ende. Aber ich fand es einfach toll. Also das war eine tolle Veranstaltung und ich habe gehofft, dass das jetzt regelmäßig live kommen wird. Man hat es damals ja aber auch nicht auf Englisch gesehen, sondern das haben wir auf Telefon natürlich auf Deutsch. Man hat nicht die Möglichkeit gehabt, umzuschalten. Ich glaube, es waren Uli Fessler und Carsten Schäfer mit Sicherheit, die das kommentiert haben. Aber war ja auch was, das waren ja die Stimmen unserer Jugend.
Genau das, ne? Man war es ja auch gar nicht gewohnt, dass man das so auf Englisch bekommen hat, außer man hatte halt irgendwie Sky und Satellitenschüssel oder sonst irgendwas. Also ich hatte das damals nicht. Wir hatten ein Kabel, ganz normal. War dann schon glücklich, dass man quasi Tele 5 und die ganzen anderen Sender gehabt hat. Bei mir war es übrigens genauso, wie es da deinem Jugendfreund da ergangen ist, weil bei mir war es eben auch so. Der Warrior ist zurückgekommen und ich war Feuer und Flamme. Ich konnte erstmal nicht pennen danach. Ich war total aufgekratzt und war da am philosophieren, was jetzt alles passieren wird und keine Ahnung was. Und mein Kumpel, der war kein richtiger Wrestling-Fan. Also der hat es immer eher so ein bisschen ertragen. Wahrscheinlich, weil er bei mir irgendwie mit meinen Spielkonsolen oder am Amiga spielen wollte, dass ich so viel über Wrestling geredet habe. Und er so, ja, das war schon ganz cool und so. Naja, also,
ja, bei mir war es ein bisschen anders. Du hast gerade einen Jugendfreund gesagt. Also mein Freund, mein Bekannter von damals, der war Wrestling-Fan. Und das war aber auch die einzige Gemeinsamkeit. Also so richtig viel hatten wir nicht miteinander zu tun. Aber wir haben halt zusammen Wrestling geschaut des Öfteren. Aber mit dem habe ich auch gar nichts mehr zu tun. Seit, glaube ich, 93 oder so. Also von daher.
Seit WrestleMania 8.
Nicht kurz danach. Aber trotzdem. Also, ja, Jugendfreund, okay. Also wir hatten trotzdem Leute an unserer Seite, mit denen wir Wrestling geschaut haben damals. Live.
Ja, dann lass es doch jetzt mal so zum eigentlichen Match kommen, bevor wir jetzt hier nur in der Nostalgie schwelgen. Ich bin mir sehr sicher, da sind auch viele von euch da draußen, die ähnliche Erinnerungen an diesen Abend haben, weil, wie gesagt, das war was ganz, ganz Besonderes.
Aber ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich, es ist schon krass, wenn man so was für eine Erinnerung haben, wo wir uns noch an WrestleMania 8 erinnern. Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Hörer, die zu dem Zeitpunkt da noch nicht gelebt haben. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie alt wir eigentlich sind, wir zwei. Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Das ist, wie lange ist es her? 27 Jahre?
Ja.
Gefühlt, also 27, 28 Jahre, das ist schon krass, das ist, ein Kai war da noch nicht auf der Welt und der Podcast ist heute mit uns und wir haben damals schon Catchen geschaut, also von verrückt.
Ja, so ist es halt, ne? Aber das ist eben auch diese Zeit der 90er Wrestling-Welle, die hier über Deutschland drüber geschwappt ist, ne? Und da kenne ich aber auch ganz viele Leute, die auch so gerade in der heutigen Zeit sagen, so, ja, das aktuelle Produkt, das holt mich nicht mehr ab, aber ich habe trotzdem das WWE Network, weil ich mir die alten Sachen gerne anschaue und da einfach so ein bisschen nochmal diese Kindheitsgefühle aufleben lasse. Das ist ja auch was du in anderem Maße ja zum Beispiel auch bei den Giganten so ein bisschen aufgreifst, ne? Egal, ob es jetzt bei eurer aktuellen Episode über die Ghostbusters ist oder über Spielzeuge und ich weiß nicht was, Hörspiele. Das ist ja alles was so in die 90er Jahre und in die Kindheitserinnerung zurückgreift. Und das ist ja derzeit total, total in. Deswegen, schöne Zeiten auf jeden Fall.
Ja, bei den Giganten reden wir natürlich auch viel über die 80er vor allem, das war ja unsere richtige Kindheit noch. Ich bin noch einen Tick älter als der kleine Olaf. Aber das ist auf jeden Fall verrückt, wenn man so drüber nachdenkt. Wir sind wirklich alt, Olaf.
Ja.
Aber egal.
Wir werden auch nicht jünger.
Nee, wahrscheinlich nicht.
So, dann lass mal hier zum Daily Business kommen. Erstmal so ein bisschen hier die Fakten. WrestleMania 8 natürlich, ne? Stattgefunden hat die am 5. April 1992 im Hoosier Dome von Indianapolis, Indiana. Es waren etwas über 62.000 Zuschauer da. Und natürlich, du hast es gerade angesprochen, es gab Co-Main-Events hier. Der Main-Event war natürlich dann Sid gegen Hogan und in der Mid-Card-Main-Event sozusagen war dann Flair gegen den Macho-Man Randy Savage. Und die ganze WrestleMania hatte ja auch so, wie soll man sagen, so Taglines, so Unterschriften quasi. Und die war in diesem Fall Friendship Torn Apart und The Macho Flair Affair. So, und Shaggy, du kannst dich, glaube ich, aber auf jeden Fall noch ein bisschen besser an die ganze Vorgeschichte erinnern, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe diese wöchentlichen Shows, die auch damals ja gezeigt worden sind, die habe ich gar nicht so regulär gesehen. Und zum Beispiel, ich habe wirklich erst Jahre später diese ominösen Bilder gesehen, die da als Fädenaufbau gedient haben. Erzähl uns mal ein bisschen was hier zu der ganzen Match-Geschichte dazugehört und vor allem auch diese legendäre Pressekonferenz, die dürfen wir auch nicht außen vor lassen.
Ja. Also ich war ja da so richtig into zu der Zeit, also mit den wöchentlichen Shows und auch dem WWE-Magazin, was ich im Bahnhofskiosk gekauft habe für 9,90 Mark, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, das ist aber die englische Variante natürlich, das deutsche gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, das gab es aber dann auch noch, das WWE-Magazin auf Deutsch. Also müssen wir noch mal zum Royal Rumble zurück, zu unserem Lieblings-Royal Rumble überhaupt. Da war nämlich der WWE-Titel vakant und ein Ric Flair hat ihn am Ende gewonnen. Mit ein bisschen Hilfe von Hulk Hogan, muss man sagen, der Sid Justice eliminiert hat. Das führte dann dazu, dass Sid Justice und Hogan so gewisse Animositäten miteinander hatten. Und dann gab es die große Pressekonferenz, wo festgestellt werden soll, wer der zukünftige Gegner von Flair bei WrestleMania sein wird. Und in Sid Justice war so siegessicher, dass er schon aufgestanden ist, bevor der Name genannt wurde. Da saßen dann noch Undertaker, Roddy Piper, Macho Man als andere mögliche Alternativen des Gegners. Und es wurde aber Hulk Hogan genannt, der auch da saß. Und das führte erstmal zu Streitigkeiten zwischen Justice und Hogan. Und so, dass die beiden auch dann aufeinander geclasht sind. Sid hat Hogan, ja, bei einem Match bei Saturday Nights, glaube ich, Saturday Nights Main Event, einfach dann als, die sind nochmal zusammen als Partner angetreten, hat ihn einfach allein zurückgelassen gegen Flair und Undertaker. Und so wurde dann festgesetzt, dass die beiden gegeneinander antreten, Sid und Hogan. Und dann sollte ein neuer Gegner gesucht werden. Und in der Zwischenzeit hat ein Ric Flair, ja, behauptet, er hätte eine Affäre mit einer gewissen Elizabeth, die zu dem Zeitpunkt Frau, in zumindest in Storyline noch, die waren ja mittlerweile nicht mehr zusammen, Frau des Macho Mans war. Und da hat er ominöse Fotos zusammen mit seinem Begleiter Mr. Perfect Fotos gezeigt, vereinzelt, die Flair und Elizabeth an einem Pool sitzen, bei Flair zu Hause sitzen und gezeigt haben. Und Macho Man war so empört, dass er unbedingt halt den Kampf gegen Flair wollte. Da ging es ihm nicht nur um den Titel, es ging um eine Genugtuung, weil er wusste, hey, das kann nicht sein. Er hat Elizabeth gefragt, die Fotos sind gefälscht. So, die auf der Vorläufer von Photoshop, das haben wir schon mal gesagt. Und dann wurden die Fotos sogar präsentiert im WWE-Magazin und so mit der Storyline, is this real und so. Und Flair wollte am Ende des Matches noch ein ganz pikantes Foto von Elizabeth zeigen, um alles zu beweisen. Aber dazu sollte es da nicht kommen. Also es gab vor dem Match gab es noch ein kleines Interview mit Perfect und Flair, wo sie noch so ein großes Bild gezeigt haben. Also nicht das Bild von vorne, aber so gesagt, nach dem Kampf wird das enthüllt. Ja, dazu sollte es aber gar nicht kommen.
Genau.
Stattdessen kam es zum Match und das Match, fangen wir doch direkt an, da gab es einen riesen Brawl am Anfang, außerhalb des Ringes.
Genau, ich finde, man kann hier durchaus noch früher anfangen, nämlich bei den Entrances, muss ich sagen. Weil du hast ja schon gesagt, es war ja wirklich hier so, dieses Match durch ein Spieler quasi eingeführt worden ist. Wir hatten das Interview mit Flair und Perfect. Wir hatten dann auch nochmal Mean Gene Okerlund, der dann vor dem Lockerroom von Macho Man stand und sich ein paar O-Töne erbeten hat. Kam aber nicht. Und dann auch bei den Entrances hat man diese Anspannung dann gemerkt. Denn Flair noch ganz normal, ne, relativ entspannt. Und du hast einen Bobby Heenan am Mikrofon, der natürlich auch Ric Flair in den allerhöchsten Tönen gepriesen hat. Und nicht nur, dass er halt der Champion ist, sondern auch, dass er, wie reich er ist und so weiter und so fort.
Er war ja quasi auch der Manager von Flair, während Perfect der ja Begleiter, technische Begleiter oder sportliche Leiter war. Und Bobby Heenan als Color-Kommentator am Mikrofon hat natürlich, wir erinnern uns auch an den Rumble natürlich, hat Flair natürlich nach oben getragen. Das war für ihn, der, wie du es gesagt hast, der Größte. Und der ist ja auch richtig mitgegangen dann in dem Match als Kommentator. Das war schon fantastisch. Aber du hast Entrance angesprochen. Vergleich mal das mit heute. Es gab ja nur diese kleine blinkende Tür. Und es gab auch kaum Monitore, glaube ich, in der Halle. Und dann bist du mit über 60.000 Leuten in der Halle und siehst eigentlich nur den Ring von weitem. Das ist auch nicht so gut gelöst im Vergleich zu heute. Aber es ging technisch damals natürlich noch nicht anders.
Ja, wir beschweren uns darüber, wenn die Entrances nicht spektakulär genug sind. Und damals war es wirklich einfach nur so ein Lichtbogen mehr oder weniger, ne? So ein bisschen Deko und dann die Wrestler an sich. Aber das hat auch, also für mich hat das damals absolut gereicht.
Super, es war aber nicht mehr so gerade Entrance, sondern man kam ja irgendwie so schräg von der Seite zum Ring gelaufen.
Ja, das war halt so eine Art Kurve quasi zum Ring gelaufen bist. Auch sehr langer Entrance. Ein Macho Man dann im Vergleich zu Ric Flair, der ist auch dann gelaufen, also er ist gejoggt. Nicht so schnell, wie der Ultimate Warrior später darunter gesprintet ist, aber auch gejoggt und hat auch Ric Flair sofort erstmal aus dem Ring vertrieben und kaum, dass, wie du hast gerade gesagt, kaum, dass irgendwie die Ringglocke losging, war es ja auch wirklich so, dass es dann gebrawlt worden ist. Und es gab ja dann auch eine frühe Attacke von Mr. Perfect, der ja auch den Macho Man quasi hinterrücks geschnappt hat, während der sich gerade an Ric Flair vergangen hat. Hinterrücks geschnappt hat und auch auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich fand das damals super heftig, weil Perfect mit einer Hand den Mund und Nase zugehalten hat. Ist dir das auch aufgefallen?
Naja, so die Nase auch gezwickt. Das hat Flair übrigens später im Match auch nochmal gemacht, dass er die Macho Man hat es gemacht, genau, dass er die Nase gehalten hat und so zugeschlagen hat. Das macht man heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Aber ja, es ist mir aufgefallen, ich fand das auch sehr ungewöhnlich, aber ich habe es gefeiert.
Ja, also das war schon eine extrem coole Phase. Ich muss sagen, der erste große Spot, den es da auch für mich gegeben hat, war dieser extrem hohe Back-Body-Drop, den Flair gegen Savage gezeigt hat. Ne, Savage war ja da wirklich aufgebracht und ist auf ihn zugestürmt. Und Flair duckt sich ab und wirft den Macho Man wirklich im riesigen Bogen über das Top-Rope. Das fand ich auch
schön. Das war fantastisch. Da gab es auch einen Raunen in der Halle, ja. So richtig, weil das hat man zu dem Zeitpunkt, sowas hat man selten gesehen. Man hat sowieso generell selten Aktionen nach draußen aus dem, selten, im Vergleich zu heute auf jeden Fall, selten. Und gerade so ein Macho Man, der dann einfach ungebremst nach draußen fällt, nach einem Backbody-Job, das sah schon fantastisch aus.
Ja, und es war eben auch heftig, weil er quasi nicht, wie man sonst hat, dass quasi zum Beispiel einer das Seil runterzieht und dann fliegt er quasi so bauchlinks quasi über das Ding, sondern er ist halt wirklich im hohen Bogen wie mit einem klassischen Backdrop über das oberste Seil geflogen. Und dann begann eigentlich auch so die erste Dominanzphase. Und das war dann, nachdem quasi ein Macho Man sich am Anfang ausgetobt hat, war es ja dann auch wirklich ein Ric Flair, der hier so ein bisschen das Ruder übernommen hat. Und auch da, es war schon eine Intensität im Kampf, aber er war in dieser Phase auch relativ langsam. Man hat gemerkt, die beiden steuern da auf was zu. Wie hast du diese Anfangsphasen, die ersten 10 Minuten vielleicht gesehen? Weil das war ja dann Flair, der mit Suplexen, also einem Back-Suplex, einem Vertical-Suplex und so, da agiert hat und natürlich auch mit den Chops in der Ringecke.
Chops, Knees aufs Gesicht, irgendwie High Knee und so all Sachen. Die typischen Flair-Moves einfach. Aber trotz allem war ich irgendwie gefesselt. Ich wusste natürlich, wie das Match ausgeht und auch konnte mich auch im Matchverlauf verändern. Trotzdem habe ich nicht auf mein Handy geschaut, sondern war irgendwie vom Match fasziniert, weil ich einfach auf die Phase gewartet habe, wo der Macho Man dann irgendwann zurückkommt und sich zurückkämpft. Das einfach so spannend war. Und auch das Publikum da in der Halle, die waren gefesselt von dem Match und haben wirklich den Macho Man voller Input uns angefeuert und irgendwann kam der Macho Man dann auch zurück und hatte dann seine Phase und das war fantastisch.
Genau, es war natürlich dann wie immer die Aktion, die bei Ric Flair nie funktioniert, wo er dann irgendwann wieder aufs Top Rope gestiegen ist in seiner Arroganz und dann wahrscheinlich entweder ein Crossbody oder den Ex-Handle Blow zeigen wollte und es hat natürlich nicht geklappt und auch hier haben sie auch nochmal versucht, diese Aktion, weil man hat natürlich schon tausendmal gesehen, wie Ric Flair von da oben runtergeworfen wird, aber ein Macho Man ist dann auch auf das unterste Seil gestiegen und hat ihn von da oben runtergeholt. Ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten, die beiden hier gemacht haben, um zu zeigen, das hier ist was Besonderes. Oder wie siehst du das? Ich finde, hier waren ganz viele Sachen, auch diese Attacke vom Macho Man, was du angesprochen hast, auf die Nase, wo er ihn gekratzt hat oder an die Nase zerbogen hat, was auch immer. Das spielt ja alles da schon mit rein.
Ja, auch bei der Phase, die du gerade genannt hast, da gab es zwei Clotheslines vorher vom Macho Man und dann dieser Ex-Handle-Blow, der vom Seil kommen sollte, endete auch in einem Clothesline des Macho Mans gegen Flair und das sah jetzt nicht so super spektakulär aus, aber man hatte schon irgendwie das Gefühl, das hätte es sein können. Das Publikum hat mitgezählt und und dann ist Flair aber noch mal ausgekickt. Also so eine einfache Aktion, die aber so aufgrund des Matchverlaufes schon zum Ende hätte führen können, war auch super.
Ja, also das hat für mich alles sehr gut gepasst. Zugegeben, ich war damals mehr gefesselt, als ich das heute gewesen bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte so ein, zwei Momente, wo ich mir gedacht habe, so, ah ja, jetzt zieht sich's dann aber schon. Und für mich hat dann eigentlich der Kampf wieder so ein bisschen Speed aufgenommen, als dann auch ein Ric Flair ja angefangen hat zu bluten. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann ging es ja nochmal nach draußen und ein Savage hat dann seinen Double Ex-Handle Blow gezeigt und Flair ist dann in bester Overselling-Manier wirklich Kopf voran in die Guardrail geprallt und hat dann ja angefangen zu bluten.
Er hat dann nochmal ein Headbutt gegen den Stahlpfosten und gegen die Treppe abbekommen. Und danach hat man es erst richtig gesehen. Generell muss man ganz kurz, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber im Ring waren sowieso schon Blutreste noch vom Match Roddy Piper gegen Bret Hart. Das hat man auch nicht sauber gemacht. Schon allein zu Beginn hat der Ringschaller von der Blutflecken. Und am Ende der Veranstaltung natürlich dann nochmal mehr, weil Flair jetzt richtig ordentlich angefangen hat zu bluten. Also das ist schon verrückt. Heutzutage wird wahrscheinlich die Ringschürze ausgetauscht. Aber damals hat man einfach das ganze Blut da einfach gelassen.
Ja, das war ja hier auch gar nicht mal so erlaubt, muss man dazu sagen. Ne? WWE oder WWF damals hat ja eigentlich gesagt, so, wir wollen kein Blut haben. Das war dann hier schon eine heftige Angelegenheit. Und es waren wirklich dann zwei große Matches, wo dann reichlich Blut geflossen ist. Wobei ich eben sagen muss, bei einem Ric Flair, der hat das auch perfekt gemacht. Ne? Also eigentlich war das ja wirklich auch nochmal dazu da, um auch diesen Wahn, den ein Flair ja dann immer mehr irgendwie porträtiert hat hier in dem Match, noch besser darzustellen. Er hat ja nicht geblutet wie ein Schwein, also er hat schon ordentlich geblutet, aber das wirkte quasi so fast wie eine Kriegsbemalung auf mich, weißt du? Also es hat nicht bei mir dafür gesorgt, dass ich Mitleid mit ihm hatte, sondern hat eigentlich diesen unsympathischen Charakter, den ein Flair gehabt hat, eigentlich noch mehr unterstrichen. Wie war das bei dir?
Ja, es war halt typisch Flair, man kannte ihn ja eigentlich auch so. Also er hat ja oft geblutet im Ring, gerade bei solchen großen Matches. Das sind dann einfach, gerade bei so einem wichtigen Match, ich habe es einfach erwartet, dass ein Flair blutet. Ich wusste ja nicht, dass das nicht gestattet ist oder dass man es eigentlich nicht machen sollte, sondern ich habe das irgendwie erwartet, dass er irgendwann bluten wird, weil ich kannte ihn so und ich wollte, dass das auch wieder so passiert. Und das war ja dann auch tatsächlich so. Und dann gerade in der Phase, die danach kam, gab es ja auch unfaire Aktionen mit Hilfe von Mr. Perfect, die auch immer ganz geschickt nochmal den Charakter der beiden wiedergespiegelt haben. Das mit dem Schlagring hat man ganz, ganz geschickt gemacht. Und das Publikum war einfach 100% hinter dem Macho Man, weil man wollte ihn jetzt einfach siegen sehen nach den ganzen Aktionen, nach der ganzen Geschichte mit Elizabeth und sowas.
Ja, so ist es dann auf jeden Fall auch gekommen. Ne? Du hast gerade die unfairen Aktionen angesprochen. Der Macho Man war ja wirklich nach dieser Attacke außerhalb des Rings absolut am Drücker und hatte ja quasi seine Standard-Finishing-Sequenz hier abspulen können. Ne? Also den Body-Slam und dann auch den Elbow-Drop vom obersten Seil, wo alle schon gedacht haben, so, ja, jetzt ist es das. Und dann liegen die beiden ja wirklich in der Mitte des Rings und ich weiß gar nicht, es war einer der Hepners, die hier Referee gewesen sind. Auf jeden Fall kommt ein Mr. Perfect rein, also wirklich rein komplett und zieht den Macho Man runter, was allein für sich ja schon eine klare Disqualifikation gewesen ist. Dann gab es dieses Gerangel und dann gab es eben diesen Schlagring, der, ich meine, sind wir mal ehrlich, sieht so ein Schlagring aus?
Nee, das ist kein Schlagring, aber wahrscheinlich hat man ihn vorher nochmal abgepolstert oder mit Tape umwickelt. Also weil weiß wirkt er ja natürlich noch krasser. Nee, das war mit Sicherheit kein richtiger Schlagring, aber es war es damals so und das fand ich vollkommen in Ordnung. Und Flair hat den bekommen von Mr. Perfect, lenkt den Referee ab, schmeißt den Schlagring zu Flair, der schlägt zu und legt ihn ganz geschickt, gibt den Mr. Perfect zurück. Das war schon super, das sah schon cool aus.
Meine Vermutung ist übrigens, dass man so einen übertrieben weißen Schlagring da hergestellt hat, sage ich jetzt einfach mal, damit auch alle das sehen können. Weißt du, so einen kleinen, echten Schlagring, den erkennst du ja nicht, wenn du irgendwo in der letzten Reihe sitzt. Und dadurch, dass du keine Monitore hast, musst du vielleicht auch hier einfach darauf zurückgreifen, dass quasi das als Foreign Object auch von weiter weg zu erkennen gewesen wäre.
Mag sein, wobei ich nicht glaube, dass man ihn ab der 15. Reihe wirklich noch gesehen hat, diesen Schlagring. So groß war jetzt auch nicht.
Ja,
klar weiß.
Auf dem braunen Körper von Ric Flair, man weiß es nicht.
Auf dem roten Körper von Ric Flair.
Das stimmt. Ja, und es gab ja dann auch noch die nächste Attacke, ne? Also von Perfect gegen Savage. Savage lag da ja quasi in den Seilen so ein bisschen nach dieser Schlagring-Attacke und ein Perfect schnappt sich einen Stuhl und schlägt von außen auf das Knie ein. Und das Selling von Macho Man fand ich hier extrem beeindruckend, ne? Wo er dann quasi nochmal so im Zorn versucht aufzustehen und dann quasi kollabiert. Das war gut verkauft, oder?
Super verkauft. Er konnte ja auch nicht mehr laufen dann richtig, weil das Knie wirklich arg in Mitleidenschaft gezogen wurde durch den Stuhlschlag, der aber auch ganz cool aussah. Also das war jetzt nicht so ein flacher Stuhlschlag, sondern der Stuhl war ja offen und man hat, glaube ich, mit der Rückseite irgendwie zugeschlagen. Mit
der Kante quasi, genau.
Mit der Kante, genau. Und das war schon hart. Das sah hart aus und Macho Man hat es perfekt verkauft. Und das war jetzt, wir kamen jetzt in die Schlussphase, weil der Macho Man ja jetzt, man dachte, das war es jetzt wohl. Der kann ja nicht mehr laufen, der kann ja nicht mehr stehen. Da wird wohl nur noch der Figure for Leg Lock folgen. Und der kam dann ja auch.
Genau. Und in dieser Schlussphase, das müssen wir auch natürlich hier erwähnen, noch bevor der Figure vor Leglock angesetzt worden ist, kam mir dann Miss Elizabeth dann auch zum Ring und unter anderem mit einem jungen Shane McMahon, der damals irgendwie 22 Jahre alt gewesen ist und anderen Offiziellen, die versucht haben, sie zurückzuhalten und immer um sie herumgelaufen sind, so, ah, geh doch mal, hallo, kannst du nicht mal, das gehört sich nicht und so, die kann doch was passieren und sie hat dann eben am Ring quasi versucht, den Macho Man nochmal zu motivieren und ihm Beistand zu leisten, während er eben in einem sehr, sehr langen Figure-Four-Leglock gewesen ist, ne, und dagegen angekämpft hat und aber auch nicht aufgegeben hat.
Nicht aufgegeben, aber manchmal auf den Schultern lag und der Referee auch bis zwei gezählt hat. Ich war ein bisschen abgelenkt von den Offiziellen außerhalb des Ringes, weil die ja die ganze Zeit auch noch weiter auf Elizabeth eingeredet haben und noch da standen und sich hin und her bewegt haben, während im Ring einfach ja dieser Figure-Four-Leglock einfach angesetzt war, da ja nicht viel passiert. Das hat mich ein bisschen abgelenkt, aber es gehörte ja auch auf jeden Fall dazu. Aber Macho Man hat sich hoch rausgekämpft und konnte die Aktion mit Hilfe, muss man ja sagen, Mr. Perfect hat ja nochmal seine Hand reingehalten und Flair hat unterstützt und da hat Earl Hebner gegen die Hand getreten und so konnte der Macho Man auch nochmal die Aktion kontern.
Genau, drehen quasi. Ich habe diese Logik übrigens nie verstanden, warum, wenn man den Figure Four Leglock umdreht, dass dann der Druck quasi auf den Beinen des anderen, des Ausführenden quasi liegt. Wrestling-Logik,
das,
ne?
Das ist schon immer so. Das ist so. Probier's mal aus. Wenn ich dich mal in Köln besuche, dann setze ich mal einen Figure Four Leglock an und du drehst ihn um.
Oh ja, das wird lustig.
Wenn du es kannst.
Ja, genau. Nur wenn Mr. Perfect dabei ist. Nee, aber das war dann hier die nächste entscheidende Phase. Dadurch wurde dann auch letztlich der Figure Four Leglock gebrochen. Ich habe so ein paar Kritiken gelesen zu dem Match hier, wo einige gesagt haben, so Mensch, Earl Hebner soll ja eigentlich der beste Referee von allen sein, aber er hat so oft nicht gesehen, dass ein Savage auf den Schultern gelegen hat. Das war schon ein bisschen auffällig. Aber wie du schon gesagt hast, da hat man gar nicht drauf geachtet, weil es war so viel los. Du hattest Mr. Perfect, du hattest Elizabeth mit den Offiziellen und dann noch überhaupt nicht drauf zu konzentrieren, dass da irgendwie was da gezählt wird oder nicht. Das war dann eigentlich schon fast Nebensache. Auf jeden Fall sind die beiden zurück auf die Füße gekommen. Flair nimmt sich weiterhin das Bein von Macho Man vor, will drauf einschlagen mit einem Woo und dann gibt es einfach nur einen Schlag von Randy Savage und er rollt ihn ein, greift sich die Hose von Ric Flair, rollt ihn ein, der Kampf ist vorbei. 1, 2, 3 nach knapp 18 Minuten. Und das Wichtige hier ist natürlich noch diese Stelle, dass während Flair quasi diesen Schlag ansetzt und dieses Woo, ruft er zu Miss Elizabeth, it's for you, baby. Ne? Und wie fandest du die Schlussphase? Ich fand, das kam mega abrupt und ich weiß, dass ich damals konsterniert gewesen bin und heute habe ich mir auch gedacht, so, das hätte man noch ein bisschen ziehen können.
Nein, ich fand's passend. Es gab ja nicht gleich den Einroller in der Hose, es gab erst nochmal ein Small Package und dann gab es diese Aktion nochmal.
Stimmt, du hast recht.
Also der erste Einroller hat nicht zum Ziel geführt, aber der zweite dann schon mit der Hilfe der Hose. Es war überraschend, aber ich fand es gut, es hat zum Matchverlauf gepasst und warum nicht? Ich fand es gut. Also, und danach gab es ja noch ein Brawl. Also man hat ja die Perfect und Flair sind ja noch auf den Macho Man losgegangen und haben noch weiter auf ihn eingeschlagen, während die Offiziellen versucht haben, die daran zu hindern. Das hat schon irgendwie gepasst und in dem Tumult hat ja Flair auch Elizabeth nochmal geküsst.
Genau, und Elizabeth hat sich ja dann auch, ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal gewesen ist, aber wirklich hart zu Wehr gesetzt, hat ja Flair auch eine Ohrfeige verpasst und hat ihn ja quasi zu Boden geschubst, ehe dann der Macho Man auf Flair springen konnte und ihm dann noch eine Abreibung verpassen konnte. Und es gab noch den Beatdown am Ende und ja, dann Offizielle und so weiter und so fort, wurde der Ring geklärt und Macho Man und Elizabeth konnten dann doch ein bisschen feiern zumindest und wir haben so Strichwort Entrances angesprochen. Es gab auch Feuerwerk, Shaggy, und ich hab Angst gehabt, dass der komplette Ring abbrennt in diesem einen Moment, oder?
Ja, das war schon viel Feuerwerk gerade. Ich glaube, die Sicherheitsvorkehrungen sind damals auch andere gewesen als heutzutage. Von daher hätte es gut passieren können, aber ist zum Glück nicht.
Es hat ja wirklich einfach nur ein lautes Zischen gegeben, dann so eine große Feuerwand quasi auf der hinteren Seite des Rings. Einmal ganz kurz und du hast auch das Gefühl gehabt, dass auch Elizabeth und der Macho Man irgendwie überrascht gewesen sind. Und dann gab es ja noch das große Feuerwerk, also in Anführungsstrichen große Feuerwerk, unter der Hallendecke quasi. Ja, auch hier wollen wir nochmal ganz kurz vielleicht so ein bisschen die Geschehnisse nach diesem Match ein bisschen Revue passieren lassen, weil das ist ja auch ganz wichtig, weil es gab ja dann auch noch ein Interview sowohl mit Perfect und Flair als auch dann mit Macho Man und Elizabeth und ich kann es dir nicht genau sagen, Sean Mooney hat ja dieses Interview mit Flair und Perfect gemacht und dieses Shut up Mooney, das habe ich seit Ewigkeiten bei mir im Kopf. Ist das bei dir genauso?
Ja, auf jeden Fall. Ja, beide haben sich ja beschwert, dass es unfair geendet hat, an der Hose ziehen und so weiter. So kann man doch nicht gewinnen. Dann hat Sean Mooney ja die beiden darauf angesprochen, dass sie den Schlagring und so Sachen genutzt haben. Und dann, shut up, Mooney. Und fantastisches Interview. Und auch der Macho Man danach noch im Interview mit Elizabeth, auch da humpelnd übrigens noch. Also er hat seine Beinverletzung weiterverkauft. Sollte man Seth Rollins vielleicht auch erklären. Also das bedeutet auf jeden Fall, dass die Fehde weitergehen wird. Das ist ungewöhnlich, dass man nach einem Titelmatch dann einfach nochmal ein Interview, Backstage-Interview zeigt mit beiden Kontrahenten. Aber ich fand es fantastisch.
Ich fand es auch super. Also ich fand die Flair-Promo deutlich besser als die Savage-Promo. Bei der Savage-Promo habe ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht war er auch selber gerade einfach ein bisschen durch so. Also er hat sich sehr oft wiederholt und so. Was ich aber zum Beispiel da sehr mochte, auch wie der Macho-Man da wieder durchgekommen ist, weil Mean Gene Okerlund hat ja dann auch Elizabeth gefragt und Savage hat ja dann gesagt so, nee, wenn du hier Fragen stellst, dann gefälligst an mich. Und hat Elizabeth dann den Gürtel gegeben und hat sie quasi rausgeschickt und hat dann nochmal zum Abschluss nochmal den I-Punkt draufgesetzt, hat gesagt, wir sind hier noch nicht durch, hat sich das Outfit quasi zerrissen, das golden-schwarze Top quasi vom Körper gerissen, um nochmal seine Entschlossenheit zu zeigen. Ich fand das insgesamt okay als Interview, aber Flair und Perfect waren schon noch ein bisschen geiler, also auch so, weil die sich da so als schwere Sportsmänner präsentiert haben und dann, halt die Klappe, wir haben keinen Schlagring benutzt und so.
Ja, ich fand das Savage-Interview auch okay, vollkommen okay. Das ist ein guter Mann am Mikrofon, aber ein Flair und zusammen mit Perfect im Zusammenspielen, Bobby Heenan kam ja auch noch, der kam auch noch dazu.
Bobby Heenan war auch noch dabei.
Also die drei zusammen Zusammenspiel, die sind einfach mit die Könige am Mikrofon. Da kann man nicht viel falsch machen. Das ist dann schwer, die beiden Interviews miteinander zu vergleichen.
Das stimmt, ja. Da war es ja dann auch so, wir haben das Können, wir haben das Geld und wir haben das Gehirn, um hier zu dominieren und solche Sachen. Das war schon richtig clever und auch ein Flair. Muss man darauf achten, als Perfect hier das Interview anfängt, steht Flair erstmal da und atmet erstmal ganz tief durch, hat die Augen geschlossen und blickt so nach oben und atmet erstmal ganz tief durch. Ich habe fast gedacht, ich hatte dieses Interview erst nicht mal im Kopf, und ich habe gedacht, er lässt so ein bisschen von seiner lauten Art, die er immer wieder da nun mal hat, so ein bisschen ab. Dass er quasi dann in diesem Augenblick der Niederlage plötzlich leise wird und dadurch umso bedrohlicher. Hat er nicht gemacht, schade. Aber achtet mal drauf. Also das war auch so eine kleine Sache, dass er sich da wirklich erstmal vielleicht so ein bisschen gesammelt hat und bevor er dann eben losgelegt hat. Ja, Shaggy, das war das Match zwischen Ric Flair und dem Macho Man Randy Savage von WrestleMania 8. Wo sortierst du das für dich ein und sollten Leute das schauen eigentlich?
Also die Leute sollten das auf jeden Fall schauen, weil es trotz allem ein gutes Match ist. Bei uns kommt natürlich der Nostalgiefaktor noch
hinzu,
weil einfach live und dann noch dieses Match und mit dieser Geschichte damals auch, das hat einfach super gepasst und für damalige Verhältnisse war es für mich eines der besten Matches, die ich tatsächlich je gesehen hatte damals. Klar, im Vergleich zu heute hinkt das noch ein bisschen hinterher, aber es ist immer noch ein gutes Match, was man aus, wenn man Flair, Macho Man mochte, mag, sollte man sich dieses Match auf jeden Fall nochmal angesehen haben.
Ja, das denke ich auch. Also ich muss sagen, für mich ist das Match ein bisschen schlechter gealtert. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass gerade so die ersten, also so dieser Mittelteil, da hat sich so ein bisschen gezogen, ist aber trotzdem noch ein tolles Match, weil gerade gegen Ende merkst du einfach, wie die Intensität hier hochkocht, wie die Emotionen hochkochen und das klappt auch immer noch. Und hier hat man auch gesehen, es braucht nicht immer die ganz, ganz großen High-Spot-Aktionen, sondern manchmal genügt eben auch ganz viel Drama außenrum. Das gehört auch zum Wrestling dazu. Auch wie gesagt, mit diesen Bildern, das war ja auch so ein bisschen cheesy, aber ganz klar, also von mir auch eine Empfehlung. Generell, ich liebe WrestleMania 8, allein dafür, weil da so viele Erinnerungen dranhängen. Und auch Piper gegen Bret Hart war ja auch so ein Match, was wir hier schon mal gehabt haben. Das ist auch eine fantastische Auseinandersetzung, die man gesehen haben muss. Ein junger Undertaker, der gegen Jake the Snake Roberts antritt. Das ist wirklich auch 90er Wrestling pur. Und wer so ein bisschen in Erinnerung schwelben möchte, der sollte da einfach reinschauen.
Warum kriegst du? Oder die Natural Disasters gegen Money Inc.
Das war furchtbar.
Das war ganz furchtbares Match. Der Face-Turn der Natural Disasters generell total bescheuert. Also musste nicht sein.
Ja, diese ewig lange, war das nicht auch so eine ewig lange Headlock-Phase da eigentlich bei dem Match? War doch so, oder?
Also eine lange Headlock-Phase ist ja nichts Negatives, muss man hier so aus Headlock-Sicht sagen. Aber ja, das war's. Das war tatsächlich.
Obwohl der Kampf gar nicht so lang war. Der war nur 9 Minuten lang.
Ja, der war nicht, der bewirkt aber um 10-mal länger gefühlt irgendwie, also wirklich. Und es gab auch ein Interview mit der Legion of Doom, die mit Paul Ellering ihre Rückkehr gefeiert haben. Also Paul Ellering war ja damals noch nie vorher bei der WWE.
Ja.
Die Legion of Doom war ja allein und hier feierte er als Manager seine Rückkehr, blieb aber nicht so lange.
Nee, nicht so wirklich. Beim SummerSlam war er noch dabei und danach war es ja eh vorbei. Ja, Shaggy, ich glaube, damit können wir hier den Schlussstrich ziehen unter dieses Match of the Week. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, oder?
Ja, war super Spaß gemacht, auch Spaß gemacht, sich das nochmal anzuschauen. Ich habe es genutzt, um mir WrestleMania nochmal, also anzuschauen. Die Matches habe ich zum Teil geskippt, aber so die Segmente dazwischen und auch so das Ende, ich habe mich wieder gefreut, mich ein bisschen wieder in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt. Das war toll.
Ja, ist bei mir genauso. Es ist einfach, diese Phase 92, 93, ich glaube, diese Events habe ich, die liefen bei mir quasi täglich dann. Also bin ich nach Hause gekommen aus der Schule und dann wurde erstmal irgendwie die Videokassette eingeworfen und dann habe ich WrestleMania 8 oder den SummerSlam 92 oder sonst irgendwas geschaut oder den Rumble, weil die einfach so toll waren. Deswegen, da hängen ganz viele Erinnerungen dran. Ich glaube, für euch da draußen ist das auch so.
Und man muss aber dazu sagen, ich meine, WrestleMania, gut, das hat damals 3 Stunden gedauert. Gute Zeit, da kann man sich heutzutage nicht mehr beschweren, nach 8 Stunden WrestleMania gefühlt oder 7 Stunden mit der Kickoff-Show. 3 Stunden, aber die Hälfte der Matches waren auch total unwichtig hier. Also das trotz WrestleMania. Man schimpft über die heutigen WrestleManias, aber da haben die meisten Matches zumindest in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte. Damals dachte man, haben sie ja auch alle, aber war ja in dem Fall nicht so. Also Tatanka gegen Mattel hatte keine Geschichte oder Skinner gegen Owen Hart. So.
Ja, nicht so wirklich. Ne? Aber trotzdem, das hat damals Spaß gemacht. Das war einem dann auch egal, weil man wollte auch ganz oft einfach nur die Leute nochmal sehen und sich da so ein bisschen dran erfreuen. Wie gesagt, auch wenn dann eben ein Tatanka irgendwie zum ersten Mal auftritt, auch mit seinen indianischen Stammeskollegen, die dann da noch einen Tanz vorweg machen, was ich bis heute merkwürdig finde irgendwo, aber sei es drum. Es waren halt die 90er, da ging sowas noch.
Ja.
Naja, ganz merkwürdig. Egal, wir sind durch mit dieser Ausgabe des Match of the Week. Ich danke dir, Shaggy, für ganz viel 90er Nostalgie und dass du hier dabei gewesen bist. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören und Shaggy, dir gebührt das letzte Wort und wenn das nicht oh yeah ist, dann weiß ich es nicht.
Oh yeah!
Bis zum nächsten Mal.